Hey, hallo zusammen. Willkommen zu einer neuen Folge «Schau mal». Am anderen Ende ist der Moski, er hat den Tee schon parat und die Socken auch schon fast ausgepackt. Und dementsprechend haben wir auch eine Wetterlage. Es wird nämlich langsam Herbst, wie man unschwer draussen kennt. Und somit auch wieder Film- und Serienwetter. Moski, wie hast du es mit dem Tee?
Ja, ich habe wirklich Tee da vor mir. Tee ist auch gut für die Stimme, oder? Wenn wir da am Podcast sind. Gell, Tommy? Und
Genau.
ja, du hast recht, das Wetter wird wieder frisch, der Sommer ist auch vorbei. Und wieder ein bisschen mehr Filme schauen. Obwohl, heute haben wir vollgepacktes Programm. Also, man kann nicht sagen, dass jetzt schön Wetter war und wir nichts geschaut haben. Obwohl wir ja jetzt schon ein bisschen eine längere Pause hatten seit der letzten Folge.
Genau. Nein, wir haben jetzt sehr viele Filme auf dem Programm. Nichtsdestotrotz, wie du sagst, trotz noch dem schönen Wetter, haben wir es doch noch vor dem Bildschirm oder ins Kino geschafft und möchte euch hier die volle Ladung Film-News und respektive unsere Wertungen und Meinungen dazu präsentieren. Und ich glaube, Moski, du steigst ja, glaube ich, da gerade direkt ein mit der Apple Plus Production, oder?
Ja, das ist richtig. Vorher habe ich aber noch eine Meldung, weil Schlefatz hat wieder angefangen.
Ah, okay.
Seit 2 Wochen ist das wieder im Start. Jetzt auf einem neuen Sender, nämlich auf RTL Neon, könnt ihr das schauen. Die haben ja den Sender gewechselt, weil Tele5 sie rausgespickt hat. Und jetzt haben sie da eine neue Heimat gefunden bei RTL. Und ja, die haben gestartet. Die haben jetzt schon 2 Filme zeigt. Der eine mit der Verona Feldbusch ist der Start gewesen.
Holy,
Ganz.
also als Gast oder als Schauspielerin?
Nein, als Schauspielerin
Okay.
genau, ist sie da auftreten. Sie haben eigentlich so ein bisschen Die Hard noch machen auf einem Schiff. Und der Film heisst SOS Barracuda.
Oh mein
Ganz,
Gott.
ganz übel gewesen. Und letzte Woche ist dann Killer Workout gekommen. So 80er Jahre Fitnessstudio. Oder wo sie so sie auftreten. Und dann nach und nach alle sind ermordet worden mit einer übergrossen
Oh mein Gott, das dann nach D-Movie schon bald. Also,
Ja, ist wirklich
okay.
ganz, ganz, ganz übel
Okay.
gewesen. Aber nein, jetzt steigen wir natürlich ein mit den richtigen Filmen, sag ich mal, in Anführungszeichen. Du hast gesagt, ja, auf Apple TV Plus ist der Instigators, könnt ihr schauen. Der ist eigentlich plötzlich aufgeschaltet worden, da nicht gross vorangekündigt worden und hat aber einen grossen Cast dabei, nämlich der Matt Damon hat eingeladen. Und auch der Casey Affleck ist dabei, der Wing Rhimes, Jack Harlow und ganz viel mehr, die da mitspielen. Und das ist so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen Action-Heist quasi, wo die zwei, der Matt Damon, wo der Rory spielt und der Casey Affleck, wo der Kobe spielt und die, ja, wie es so geht, nicht so viel Geld oder Geldproblem und gehen da so ein bisschen in eine Gruppe rein, wo eben so einen Überfall plant und dann geht es eigentlich los und ja, sie machen dann den Überfall, geht natürlich einiges schief in dem Ganzen und gibt dann so ein bisschen Verfolgung gesagt, es gibt irgendeinen korrupten Stadtpräsidenten etc. Und ja, dann geht es das ein bisschen durch. Kurzer Film, 102 Minuten und geht schnell vorbei. Gute Action, für mal am Abend zu schauen. Aber dann auch nichts, ja, jetzt Besonderes, sage ich jetzt mal, hat man dann schnell auch gut wieder vergessen. Aber why not? Wenn der Apple TV Plus hat, hat er das inklusiv. Könnt ihr gerne mal so, ja, kurzes Vergnügen mal reinschauen.
Ja, du hast ja gesagt, es ist so eine Body-Comedy, auch ein bisschen, also Thriller, Body-Comedy, es hat so verschiedenste Elemente in dem Sinne, nicht
Ja,
verstanden.
also ja, eben wie man es so ein bisschen kennt halt, eben so ein bisschen, ja, dummer Spruch, ein dummer, flotter Spruch mal in dieser ganzen Action innen. Aber eben, also nichts, was man jetzt noch nicht hat gesehen hat, aber auch nicht schlecht. Okay. Ja, einfach so.
Also würdest du ihm ein Schaubar geben, so in dem Sinne?
Ein Schaubar, ja, ein Schaubar.
Okay. Jo, mal, dann doch gut. einer, den wir, glaube ich, beide haben gesehen und du jetzt gerade neu auch noch hast gesehen, ist da der eine, der schon ein bisschen länger draus ist, ist der Gesang der Flusskrebse, gell?
Das ist richtig, ja. Der ist ja jetzt neu, eigentlich, oder relativ neu, sag ich mal so, auf Netflix, wo man den schauen kann. Darum habe ich da reingeschaltet. Oh, der ist von 2022. Und da gibt es eigentlich eine Buchvorlage von dem, wo recht bekannt war, was sie dann verfilmt haben.
Wie heißt das noch?
Aber jetzt habe ich da ein viel geredet. Ja, erzähl doch ein bisschen, um was es geht.
Ja, das ist ja eigentlich eine junge Frau, die ja da so ein bisschen in den Sümpfen im Süden von Amerika raus, kann man sagen, und so die Natur studiert und so ein bisschen abgeschieden lebt, oder? Und so. Und dann ist ja das so wie eine Art Mystery Thriller, kann man ja auch ein bisschen sagen, eigentlich, oder? Das Ganze, der Mythos um See, eben in dieser Natur, die so unabhängig ist, aber dann plötzlich so zwei Männer eine grosse Rolle in ihrem Leben spielen und dann auch noch ein Mord passiert in diesem ganzen Kontext drin. Also, das muss ich mich noch erinnern und halt Naturaufnahmen, die, glaube ich, zum Teil eigentlich auch zum recht schön waren. Also, mir hat manchmal Teil Stimmungsbilder sind passend gewesen, angemessen und eben sie in dieser Natur draussen. In dem Outback, respektive in diesen Sümpfen, wie man es kennt, oder mit diesen Booten und so, das hat mich schon eigentlich die Machart so relativ stabil gedünkt, die Kamera. Einzig und allein, manchmal so, was ich mich auch noch mal erinnere, ist, dass vielleicht manchmal so das emotional Auserzählte vielleicht manchmal ein bisschen zu kurz ist gekommen. Das muss ich mich noch besinnen, dass mir das manchmal ein bisschen schade dünkt, dass der Film oder auch der Roman, den ich dann nicht gelesen habe, mehr Potenzial hat bezüglich dem oder dieser Tragödie um sie. Wie hast du das wahrgenommen? Du hast jetzt ein bisschen frischere Präsenz.
Also es hat natürlich so ein bisschen eine ungeschwellige Botschaft, weil eben es passiert ein Mord und sie lebt eigentlich für sich ganz allein eben in diesen Sümpfen aussen und einfach auch weg vom Dorf. Und sie wird einfach gerade beschuldigt, oder, dass sie das war, weil sie einfach komisch ist und ja, zurückgezogen lebt und einfach anders ist als die vom Dorf. Oder? Das ist genau die, ja, die ungeschwellige Botschaft, oder die man so ein bisschen komisch findet, die sind sie ja dann sicher gewesen. Oder? Und ja, dann geht es eigentlich darum, dass sie vor Gericht kommt und man das eigentlich ja, aufrollt, was jetzt da passiert ist und ob es eben jetzt tatsächlich ist oder eben nicht. Und das wird dann einfach so ein bisschen mit Rückblenden auch immer wieder gezeigt. Also es hat zwar so die Gerichtsszenen drin, aber das ist eigentlich sehr am Rand, sage ich jetzt mal. Es ist nicht das Gerichtsdrama, das da spielt, sondern es wird dann einfach so ein bisschen von hinten vorne wieder aufgerollt oder mit so Rückblenden. Und so wie du hast gesagt, mit diesen zwei Männern, also, wie sie in dieser Beziehung war, oder auch als Kind, oder, was passiert ist, warum sie überhaupt jetzt allein da in diesen Sümpfen lebt, das wird dann eigentlich alles so ein bisschen gezeigt. Und das ist eigentlich schon gut gemacht. Also die Stimmung in diesen Sümpfen und das, ja, habe ich auch sehr gut gefunden, auch die Bilder, wie das aufgezeigt wurde. Es ist aber, hat sich dann so ein bisschen gezogen. Es ist manchmal so ein bisschen, ja, ein bisschen lang geworden, ja, wo du gleich ein bisschen wissen willst, wie es jetzt überhaupt mit dem Plot ein bisschen weitergeht, also ja, wie das ist gewesen, oder? Und da frage ich mich, hat es jetzt das so ein bisschen, wie fest hat es das gebraucht oder nicht, in dem Ganzen drin, aber klar, dann wäre das mit dieser Botschaft wieder nicht mehr aufgegangen. Aber ja, alles in allem okay Film jetzt gewesen für mich. Aber,
ja, ich finde auch. Also, eben,
ja.
Ich würde mir dort auch bei 3,5 von 5 verorten für mich. Also, eben, wie gesagt, bei der Emotionalität, eben das Missverstanden werden oder die Abgeschiedenheit oder das Ausgrenztwerden hat für mich noch gerade ein bisschen mehr Tragweite dürfen haben und vielleicht noch mehr Dramaturgie, eben, dass sie so beschuldigt wird und dass man sie so eben stigmatisiert und so. Und dem haben sie für mich nicht ganz konsequent Rechnung trägt. Vielleicht bin ich dort auch mehr auf das Drama ausgelegt gewesen, was es einfach ein bisschen soft, sagen wir es jetzt mal Drama soft, ist gewesen für mich. Ein
bisschen. Ja, und der andere Weg zeigt mir natürlich, dass sie eine ganz starke Frau ist, oder? Mhm. Und ja, allein muss zurechtkommen, und aber weiss, was sie kann und wie ja, weil ich, also ist sich dem bewusst, welche Rolle dass sie da in der Gesellschaft drin hat, aber das so sehr stark wie hernimmt, aber auch so gleich auch das Selbstbewusstsein hat, oder? Und das wird echt gezeigt, oder? Es ist nicht irgendwie eine gebrochene Frau, oder so, im Gegenteil, oder?
Genau, ja.
Ja. Aber ja, ich bin ein bisschen tiefer als hier, also ich habe jetzt 2,5 Sterne, aber immer noch
ja
schaubar. Eben auf Netflix ist es drin, oder sonst könnt ihr das überall mieten. Genau. Oder halt eben das Buch lesen. Das ist auch gut.
Yes. Jetzt kommt auch noch etwas, was du, glaube ich, verortet hast, was ich nicht gesehen habe, ist Causeway, gell? Ist da noch, das ist so ein Drama. Ich habe auch schon den Trailer ein paar Mal gesehen, aber habe es nie geschafft, den zu schauen. Mit der, einerseits auch Jennifer Lawrence ist der dabei, gell?
Ja, genau. Also sie spielt die Hauptrolle, ist auch also ein älterer Film, ja, 2022. Könnt ihr auch schauen auf Apple TV Plus oder nur dort. Genau, Jennifer Lawrence, die aus Afghanistan zurückkommt, als Lindsay, die sie da spielt. Wo dort also verletzt ist worden und so ein bisschen Trauma hat und jetzt eben wieder zurückkommt auf New Orleans und sich dort wieder im Leben wie muss zurechtfinden. Und sie hat dann ein Problem mit dem Auto und geht dann dort in eine Garage und lernt dort James kennen, gespielt von Brian Tyree Henry, wenn ich das richtig ausspreche.
Genau, ja.
Und ja, die haben, also er ist auch Veteran und ja, sie lernen sich dann dort so ein bisschen kennen und die sich, ja, es ist wirklich sehr ein ruhiger Film, auch so eine, ja, so ein bisschen emotional, wo sie ja, so ein bisschen probieren, sich gegenseitig eben zu stützen und die Sachen zu verarbeiten. Sie tut dann so Pool putzen. Und möchte eigentlich unbedingt wieder zurück auf Afghanistan und probiert eigentlich das Attest wieder zu bekommen, oder? Sie muss jetzt einerseits physisch, aber natürlich vor allem auch psychisch wieder auf die Höhe raufkommen, dass sie eben das Attest bekommt vom Doktor. Und ja, der James probiert ihr eben da zu helfen, oder? Die haben dann einfach den Austausch miteinander. Das ist eigentlich dann die ganze Geschichte, die da erzählt wird und es geht 1,5 Stunden und ich habe das sehr, sehr gut gefunden, muss ich sagen, diese beiden Figuren, die haben das wahnsinnig gut wie miteinander hat es gepasst, Jennifer Lawrence oder Brian Tyree Henry und ja, ich habe das dann wie auch abgenommen, die haben ja, sehr gut gewesen, aber Jennifer Lawrence da schon mal ein bisschen eine andere Rolle, als man sie schon ein bisschen gesehen.
Also fast ein bisschen und ja, ungeminkt, kann man auch sagen, oder? Sie ist dort ja sehr, nicht so auf das Beauty, sondern mehr wirklich auf das Drama, Trauma da, glaube ich, was sie erlebt haben gemeinsam, oder? So der Fokus in der Story.
Ja, absolut, absolut. Du eben nicht da die Helden-Story, die sie vorher hatte und auch nicht die Comedy, die sie jetzt nachher hat gespielt. Mhm. Und da ja, sieht man schon auch wieder, wie vielfältig dass sie ist und was für eine gute Schauspielerin. Also das tue ich wirklich allen Schauspielerinnen und Schauspielern immer hoch anrechnen, oder wenn sie so vielseitige Rollen haben. Es gibt ja ein paar, die immer die gleichen Typen spielen und ja, das hat sie wirklich getroffen. Und ja, da habe ich eine sehr hohe Punktzahl gegeben. Jetzt müssen wir da schnell unser Ranking anschauen.
Ja, das also, hast du da
fast. Sehr gut zum Schauen. Jetzt habe ich das gar nicht im Kopf.
Du würdest sagen,
zwischen
4 Sterne schaut sich gut bis unbedingt
schaut
sich gut, würdest du sagen?
Ja, yeah, unbedingt. Ja, schaut sich gut.
Schaut sich gut, hä?
Schaut sich gut, ja.
Ja.
Eben, aber du musst Apple TV Plus haben. Ja.
Gut.
Ist halt immer halt noch nicht so weit verbreitet.
Ew.
Genau, jetzt habe ich aber wieder viel erzählt. Jetzt bist du dran, weil du hast jetzt etwas gesehen, wo
ja.
mir nichts sagt, muss ich ganz ehrlich gesagt sagen.
Genau, das ist ein Film, der ist nicht so bekannt. Er ist auch ein bisschen abseits von Hollywood, mal hier auch für etwas hineinzubringen, das nicht immer so berühmt ist. Das ist Monos. Monos im Originaltitel und auf Deutsch Monos zwischen Himmel und Hölle. Das sind Jugendliche, die so als Rebellen in den Bergen, im teils Dschungelgebiet, hausen und dort eigentlich einen rebellischen Auftrag haben, so eine Ausbildung durchmachen, gemeinsam. Also es sind eigentlich wirklich, kann man sagen, Kinder, also Jugendliche, die dort sind und mit Waffen hantieren und so und Weissübungen machen und Frauen und Männer in dem Sinn, also Mädchen, Buben. Und das ist schon noch eindrücklich. Das ist ein brasilianischer Regisseur, der Alejandro Landes, der das hat gemacht. Und Monos lebt auch von diesen Stimmungsbildern. Es ist eher ein ruhiger Film. Auch er hat so ein bisschen Slow Burnings. Er geht nicht lang, 1-3/4 Stunden, was ich auch sehr okay finde. Und aber es zeigt so in diesem Kollektiv und sie so insofern, in der Ferne nimmt man wahr, dass irgendein Bürgerkrieg oder ein riesiger Konflikt herrscht, so wie in Lateinamerika, man öfters kennt, oder? Und sie so wie Kindersoldaten im Prinzip sind, die jetzt so aber im nebendran am Trainieren sind. Und der Krieg kommt manchmal ein bisschen näher, manchmal ein bisschen weniger. Und dann passieren eben auch so Events, eben, dass die Kuh, die sie müssen beschützen und sie haben auch noch Geiseln, eine Journalistin, wo es eben manchmal so zu Zerwürfnis kommt. Und am Anfang ist es so seicht, sie sind so ein Kollektiv zusammen, die Mädchen, Buben, Kinder, so da. Und dann bricht das Kollektiv. Und ab dann wird es dann auch so auch emotional zwischen ihnen. Und das habe ich eigentlich auch noch gut gefunden. Also, dass man dort auch so ein bisschen den Einblick hat in die Problematik. Und Absurdheit, die das manchmal nach sich zieht, eben, in dem, dass man so Rekrutationen macht von so jungen Soldaten, oder? Und sie gehen auch noch tiefer in den Dschungel rein und es wird immer alles so abgründiger, auch gegenseitig werden sie dann, ich will jetzt da nicht zu gross Spoilers raushauen, aber einfach hart mit den Landschaftsbildern und dieser Dynamik zwischen ihnen. Wer steht hier zu wem, habe ich noch spannend gefunden bei Monos. Vor allem eben, weil es auch ein bisschen eine andere Tonalität hat als Hollywood-Filmen. Oder also ein bisschen aus der Reihe tanzt, eben das lateinamerikanische Film drinnen ist. Auch von den Schauspielern her natürlich, vom Gesüm, oder? Das sind so wie sogar Native-Leute dabei im Cast innen. Es sind auch keine berühmten Schauspieler eben. Und der Film tut so zwischen Absurdheit und Dramatik so ein bisschen hin und her wechseln. Und es ist noch schwer zu werten. Also ich würde ihm schon von 3,5 bis sogar 4, ich finde, er schaut sich gut, man muss sich einfach darauf einladen. Wenn man sich thematisch darauf einlädt, finde ich, schaut sich Monos gut, man muss dem Zeit geben. Und wenn es einem eben so interessiert, gerade eben so Rebellion, Lateinamerika, Guerilla, so die Thematik und dann eben die speziellen Musik- und Landschaftsbilder, kann man Monos gut schauen, ja.
Mhm. Wo kannst du das schauen?
Das kannst einerseits verschiedene Streaming-Dienste, wo es einerseits auf Apple kann man als Film leihen, jetzt natürlich auch im Verkauf, jetzt auf anderen Formaten, man muss ihn manchmal ein bisschen suchen. Ich kann es nicht überall auswendig sagen, aber sicher ist auf Apple leihbar und natürlich auch als DVD auch so unerhältlich sicher.
Mhm.
Genau.
Ja gut, also ich habe auch gerne so solche Filme zwischendurch. Nicht immer, ich glaube, man muss ein bisschen stimmig sein, gell, für so Filme zu schauen. Ja, aber das haben wir ja gesagt und das wollen wir auch vermehrt. Ja, so ein bisschen kleinere Filme vorstellen, wo ja viel auch so ein bisschen, ja, emotional sind, aber dann auch ein einen anderen Hintergrund ja haben oder etwas beleuchten, wo eben Hollywood nicht immer beleuchtet. Und das ist, geht wieder so ein bisschen in diese Kategorie rein.
Das finde ich wirklich ein Statement hier neu. Ich finde das auch in der heutigen Zeit mega wichtig bei all diesen, sagen Sie jetzt ein bisschen provokativ, plakativen Filmen, die man immer überkommt, oder? Dass man manchmal so ein bisschen aus der Reihe kann tanzen kann. Dass man eben manchmal solche Werke auch eine Chance lässt. Und da ist man manchmal wirklich echt positiv überrascht.
Ja, und man hat irgendwie, ja, erstens hat man sie nicht auf dem Radar, oder? Das ist ein vieles Problem, weil sie halt auch nicht das Werbebudget haben, das andere haben. Aber man ist, hat dort immer so ein bisschen hemmig oder ist zurückhaltend, in so einen Film reinzuschalten. Und klar, wir sind jetzt da ja halt ein bisschen näher dran, oder? Wir müssen uns mit dem beschäftigen, aber irgendwie daheim, ja, sollte man, haben der Mut, ich tue euch auffordern, liebe Zuhörerinnen, ja, gebt diesen Filmen eine Chance, wenn ihr das mal seht. Zum Teil sind die auch auf Netflix etc. verfügbar. Und haben da den Mut reinzuschalten. Es ist sicher nicht immer alles für alle, aber ja, gebt diesen kleinen Filmen mehr Chancen. Weil jetzt gibt es das krasse Gegenteil, wenn ich da weitermache. Und da sieht man eben auch, und ich kann es vorwegnehmen, dass der bekannte Name oder ein Franchise und Hollywood nicht immer Garant sind für einen guten Film. Und ich rede jetzt hier über den neuesten Ghostbusters-Ableger von diesem Jahr, Frozen Empire. Und den könnt ihr jetzt schauen und mieten. Und das habe ich gemacht, aber ich bin da schwer enttäuscht worden. Es geht eigentlich daran, darum, dass sie in, wieder zurück waren in New York, an der alten Stätte. Und dort auch wieder in dem Gebäude, wo es der erste Film war. Und dort ist jetzt die Familie Spengler, wo jetzt die Geisterjäger sind. Und ja, wie es so ist, gibt es jetzt auch eben einen neuen, ganz bösen Geist, der entfliehen kann, tatsächlich. Und jetzt eben da ganz New York eingefriert. Ich glaube, das ist wirklich noch fast das Beste an diesem ganzen Film, weil das wirklich gut aussieht, wie da New York so eingefroren wird. Da gibt es so eine Welle, das ist schon nichts Games, das sieht man eigentlich schon auf dem Plakat oder dann auch im Trailer drin. Und ja, es geht dann eigentlich darum, dass sie die, oder ja, gegen den kämpfen und es sind wieder alle dabei. Oder also sie einerseits jetzt die, sag ich mal, die neue Crew dabei, eben mit der Familie Spengler. Aber es sind auch die alten Cracks wieder dabei, mit dem Dan Aykroyd, Bill Murray etc. Also da kommen alle vor. Und einer hat es da aufgeschrieben, jetzt musst du es hören.
Okay.
Es hat 718 Charaktere in diesem ganzen Film.
Was? Wie kommt er auf das?
Und, ja, das sind auch alle, ich weiß auch nicht, was mitzählt. Aber okay. Es soll einfach aufzeigen, es hat viel zu viele Leute in diesem Film. Oder eben mit der alten und der neuen Crew und noch ein Bösewicht-Darsteller, wo da alle irgendwie noch kommen. Und natürlich Nebenfiguren, wo sie eine Rolle spielen. Und oder du kannst gar niemandem wie gerecht werden in diesem Film. Oder? Es geht so schnell, du kannst niemand kann irgendwie eine schöne, wie soll ich sagen, kannst irgendwie
Rolle so ein bisschen emotional oder so.
Etwas, ja, nichts. Das Einzige, was gemacht wird, ist der Phoebe Spengler, die Tochter, gespielt von der McCain Grace, wo so ein bisschen im Zentrum steht, weil also es ist echt die jüngste Tochter von dieser Familie, also das sind zwei Eltern, plus der Gil, also gespielt, der Vater ist gespielt von Paul Rudd und die Mutter von der Carrie Coon und ihr Bruder ist gespielt von Finn Wolfhard, den man kennt aus Netflix, jetzt habe ich gerade den Vater verloren, Horror Serie Stranger Things, so, ja, jetzt kommt es mir wieder zu sehen. Spielt er mit, genau. Und sie ist eigentlich wie zu jung, dass sie eben nicht darf wie arbeiten, oder sie ist irgendwie noch nicht 16 oder so und darf eigentlich offiziell nicht arbeiten und darum darf sie nicht mitmachen und das stört sie und ihr Vater ist eigentlich nur ihr Stiefvater, ist nicht ihr echt und dort gibt es so kleine Beziehung, wo die so ein bisschen haben, so ein bisschen Vater, Anführungszeichen, Tochterrolle. Und das wird so ein bisschen angespielt. Aber sonst einfach keine Chance. Oder Bill Murray hat irgendwie ein Screamtime, weiss auch nicht was, kann irgendwie zweimal einen dummen Spruch machen. Mhm. Und das macht er gut. Aber ja, das ist irgendwie ja, alles irgendwie viel zu viel eben reingepackt in den Film. Und darum ist der wie zu überladen. Oder?
Was?
Wo...
Ich wollte gerade sagen, weißt, sie spielen ja manchmal eben mit diesen 80er-Jahren Fanherzen, ein bisschen um Hollywood, wo ich selber auch, ich meine, die originalen Ghostbusters habe gesehen und so. Aber eben dann, wenn sie so Remakes oder Fortsetzungen wollen machen oder Prequels, ja, hat man immer so das Gefühl, nehmen sie das überhaupt ernst oder wollen sie einfach noch einen Paycheck hier irgendwo abholen und so. Also, der Fanservice ist manchmal ein schwieriges Thema, oder, bei Hollywood. Da hat man so das Gefühl, wenn sie das gut würde umsetzen, hat man auch als Fan wirklich richtig gefreut, weil das sind ja viele Erinnerungen, sei es Ghostbusters oder andere Franchises jetzt von früher aus den 80s. Aber so richtig ernst meinen sie es eben, wie du sagst, manchmal gleich nicht. Also, dass sie dann, aber Bill Murray hat irgendeinen Gastauftritt oder irgendeinen Dan Aykroyd am Rand, aber dann einfach gleich nicht so richtig, oder? Also,
nein, es ist überhaupt nicht konsequent. Also, die hättest völlig können rausstreichen. Und das hat genau gleich funktioniert, oder?
Ja, eben, darum sage ich.
Weißt du, sie hat dann gescheitert.
Das ist schwierig.
So ein bisschen sie gehen ja zurück auf New York und sie werden in diesem alten Gebäude, haben ja auch wieder den weißen Leichenwagen, der quasi ja umgebaut ist, der so ikonisch ist. Aber sie hat ein bisschen mit dem können spielen, oder? Wie voilà. Sie zurückgehen, das entdecken. Weißt du, da ist irgendwie ein Finger irgendwie unter einer Plache unter, und so. Weißt,
ja, dass man so ein bisschen die alten
Weise. Auch ein auf die Nostalgie drücken. Aber hättest du noch ein bisschen, jetzt die andere Story, respektive, wir hätten ja jetzt die anderen oder die alte Crew schon im letzten Film gesehen, wo die sind zurückgekommen und ich glaube, es wäre jetzt sicher irgendwie wie gut gewesen oder so. Aber ja, es ist wie es ist, der nächste Ghostbusters-Film wird kommen, da bin ich überzeugt. Er ist auch nicht abgeschifft irgendwie an dem Boxoffice. Oder jetzt natürlich auch wahrscheinlich der bei den Streamingdiensten. Ja, darum wird es da sicher einen weiteren Film dazugeben.
Voilà. Das ist doch gut. Ja, einer, den wir glaube auch beide gesehen haben, ist Bike Riders. Das ist unser nächster im Köcher, glaube ich, den wir haben.
Auch einen aktuellen Film, muss ich sagen. Also wir haben da eigentlich alles aktuelle Filme besprechen, gell?
Genau. Ja, und dort eben in der Regie der Jeff Nichols und Drehbuch Jeff Nichols, Dan Lehan. In den Hauptrollen haben wir den Austin Butler, Jodie Comer, Tom Hardy, Michael Shannon, der auch noch eine Nebenrolle spielt und so weiter. Also es sind relativ renommierte Leute an Bord bei den Bike Riders und das ist ja so eine, kann man sagen, so eine 60-Bike-Gang-Story, so eine Entstehungsgeschichte von den ersten Motorradclubs im mittleren Westen von Amerika, wo man dort dann die verfolgt. Das ist ja dann eben der Austin Butler, der dort eigentlich nennen, als Benny zu diesen Bike-Riders, die stossen und sich alle Mühe gibt, in die Crew reinzukommen. Der Tom Hardy ist da der Johnny, der Boss von denen und so. Dann eben mit all diesen Nebenprotagonisten in dieser Biker-Crew und hat eben dann da auch Benny seine nicht so beständige Beziehung, die er ja mit einer so einer 60-Normalo-Woman hat und die aber fasziniert ist von seinem Bikertum und dieser Crew und so. Lässt sich der, glaube ich, recht reinnehmen. Und ja, Moski, die Biker-Geschichte, bist du da so ein bisschen drin in diesen Storytellings? Oder ist das... Wie siehst du das?
Ja, also es hat ja... Nein, ich bin natürlich nicht drin. Ich bin auch nicht Töfffahrer. Aber es hat ja eine Zeit lang jetzt ein paar so solche Filme gegeben, oder? Wo das so ein bisschen in war, mit diesen Biker Cruise.
Und vergessen Easy Rider, wo man natürlich als Legendenfilm kann anfügen kann, aber ja.
Ja, absolut, genau. Und jetzt hat es aber schon lange, oder mir auch nicht präsent gewesen, das nicht mehr so gegeben. Und jetzt hat es das wieder so ein bisschen aufgerollt. Und ja, also sie zeigen ja so ein bisschen, wie das entstanden ist, eben durch Tom Hardy als Johnny, wo ja der Duff-Club gründet. Also sie sind ja zuerst so ein bisschen Motocross-Duff gefahren und sie waren einfach ein bisschen begeistert gewesen. Das war so ein bisschen der Anfang gewesen und das sieht man dann alles. Und ja, ich habe das eigentlich noch, das habe ich gut gefunden, so ein bisschen die, wie der Anfang war, oder wie die Leute so ein bisschen in die Crew reinkamen und wie sie da dann ein bisschen rumcruisen. Mir hat dann so ein bisschen gefällt, ja, also irgendwie ist das dann fast wie zu wenig so ein bisschen weiterverzählt worden, oder? Also wird dann auch natürlich, dass da wie eine neue Generation kommt, sage ich jetzt mal, ohne da zu spoilern, aber die, ja, dort hat es irgendwie noch so ein bisschen mehr gehabt, um die Geschichte zu erzählen, aber sie sind natürlich sehr stark auf die einzelnen Figuren auch eingegangen, oder? So, also oder wie hast du das erlebt?
Ja, mir hat es noch gut gedacht, in dem Sinn, dass man wirklich so die Entstehungsgeschichte eben von diesen, also ich bin jetzt auch nicht ein Dörffahrer oder in dem Innen, ich kenne gewisse Leute, die Dörffahrer und sogar so annähernd so in Biker-Cruise gesehen, wo ich auch so ein bisschen mit einem Gerät habe, also eben die Aufnahmeritual, dass man da zuerst Dienste muss verrichten und alles. Und so, dass man denen wirklich muss verschrieben sein. Und das hat mich, also von dem, was ich gehört habe, glaube ich, auch recht authentisch wiedergegeben, dünkt. Also von dem, was ich durch andere Erzählungen habe gehört. Also Leute, die sicher.
Ja, auch, das habe ich auch gelesen, genau, ja, zum Teil in den Kritiken, dass das sehr schon authentisch.
Genau.
Übergegeben wurde. Ja.
Ja. Auch mit den Maschinen, oder sehr praktisch. Mir hat auch nicht gedacht, dass sie jetzt immens viel CGI braucht, sondern auch wirklich Töpfe, die physisch parat gemacht sind, requisitenmässig oder einfach auch alte Maschinen, die sie haben vorgenommen und mit denen wirklich rumfahren in der Landschaft. Also das hat mich cool gedacht, oder? Rein von Machart her ist es eben zum Teil auch recht authentisch gehalten, muss man fairerweise sagen. Also ich habe jetzt rein vom Production Value finde ich es cool, auch von der Klamotten her und so, vom, vor allem einfach, was ich manchmal, und das ist ein Schauspieler, wo man in Hollywood manchmal nicht so extrem gefällt, ist der Austin Butler. Nicht einfach, das Bewboy ist ja noch das eine, er will das auch ein bisschen verkörpern, aber ich werde jetzt ein bisschen provokativer, will manchmal ein kleiner James Dean sein und Austin, es tut mir leid, du bist der James Dean nicht. Und das ist etwas, das geht ihm wie manchmal ab, oder? Er will so die Coolness als so Mann in sich verkörpern und das Beautyhaft, aber er will es für mich manchmal auf dem Bildschirm fast zu fest erzwingen. Und ich finde jetzt eine Legende wie ein James Dean natürlich und auch so mit seinem Tod und dem Mythos, das ist halt einer gewesen, der ist cool gewesen. Ich sage es jetzt ein bisschen provokativ. Und für mich ist der Austin Butler manchmal ein wie einer drüber. Er will unbedingt cool sein als Mann, als Ikone, aber er kommt für mich zu wenig authentisch dorthin und über. Und das will er bei Bike Riders Sequenz wie so. Dort ist ein Tom Hardy, finde ich. Zum Beispiel viel gelassener und viel cooler und schroffer. Und dann nimmst du das dann auch ab, finde ich. Also der Bike Gang Boss, das verkörpert für mich der Tom Hardy schon sehr, sehr. Also das kann der. Und das ist auch ein Schauspieler, der das drauf hat. Also dort muss ich sagen, eben die Tonalität, aber das ist auch persönlicher Geschmack. Ich will jetzt hier nicht zu offens ranten über gewisse Schauspieler, aber das ist mir aufgefallen, eben die Authentizität.
Also mir geht es im Fall gleich. Ja, auf Letterboxd eine ganz kurze Review geschrieben und habe geschrieben, der Tom Hardy ist der Boss. Und nicht nur als, im Film innen, sondern er ist einfach auch als Schauspieler. Und ich finde auch, also, was ich komisch finde in dem Ganzen Sinne, der Hauptdarsteller, also auch von der Screentime her, ist nämlich der Tom Hardy, der wahrscheinlich am meisten, ich habe es ein bisschen probiert zu recherchieren, aber es ist nicht ganz herausgefunden, der am meisten Screentime hat, auch mit der Judy Comer, wo eben die Katie Cross spielt. Und der Austin Butler hat einfach gar nicht so viel, den siehst du gar nicht so viel, oder? Und er ist aber auch, ja, wird natürlich da hervorgehoben, auch auf dem Plakat, oder? Ist er am grössten drauf. Und das stimmt einfach irgendwie wie nicht, ja, oder? Also, und der Tom Hardy spielt einfach hier alle an die Wange, es tut mir leid. Und eben gerade insbesondere der Austin Butler und so das Bad Guy, wo er da irgendwie will sein, das, es passt einfach nicht zu ihm, oder? So, du hast das eigentlich gut beschrieben. Und es ist mir genau gleich gegangen, oder? Und das ist ein bisschen schade in dem Ganzen. Und eben, ja, also wirklich, ich kann es nur vorheben, der Tom Hardy spielt hier sehr, sehr gut und soll man hier eigentlich auch, ja, vorstellen und loben, finde ich, für die Rolle. Ja, in dem Ganzen innen. Und ich habe alles in allem den Film gut gefunden. Also, schaut sich gut. Sicher nicht top, top, aber ja, eben mit allem, was da irgendwie dabei ist, auch die Aufmache etc., passt eigentlich sehr gut.
Ja, ich glaube, mit eben den Abstrichen, die ich jetzt vorher erwähnt habe, schauspielerischer Seite, wo da nicht den ganzen Film wegen dem Austin Butler in die Pfanne holen. Es ist halt einfach, wie du es auch schon erwähnt hast, dass es ein bisschen abgeht dort. Aber sonst die Machart und sonst die Tonalität des Films finde ich wirklich gut. Auch für Leute, die Duff-Fan sind, sicher absolut eine Empfehlung. Oder auch so das Motorcycle Gang, ein bisschen History beladen wollen sehen. Also ich gebe ihm auch 3,5 bis 4, ich sage auch, schaut sich gut, würde ich alle dabei bleiben, ja. Genau.
Genau, und könnt ihr schauen, jetzt mieten überall, wo ihr könnt Video mieten im Streaming. Genau, ist jetzt eigentlich rausgekommen. Wo ist im Kino gelaufen, so Anfang Sommer?
Ja, jetzt komme ich noch schnell mit einem Einschub, mit einer Schnellabhandlung und
ja,
ich mache es kurz aus dem Herzlos. Nein, schon ein paar Sätze dazu. Zu Silent Night, auf Deutsch noch Stumme Rache, eine Produktion vom Actionregisseur John Woo. Der Drehbuch ist Robert Archer Lynn. Und in der Rolle, Hauptrolle ist der Joel Kinnaman aus Brian Godlock. Und neben Rolle hat auch noch der Kid Cudi. Und so. Und ja, es ist ein Rachefilm durch und durch. Action-Movie und wie es der John Woo anders könnte inszenieren, aber er trifft es nicht. Sagen wir es mal gerade direkt. Er schießt daneben der John Woo mit dem Film. Hollywood tut ihm nicht gut. Hongkong-Kino bin ich wirklich ein John Woo-Fan gewesen. Also für alle die John Woo in Reinkultur nochmal möchten geniessen, hier ein paar Tipps noch schnell aus Hongkong-Cinema. Da hatten wir City Wolf, Hardboiled und The Killer. Das sind super Actionfilme von früher, wenn man die Vibes gerne hat. Aber das sind auch Serien, die sind auch bahnbrechend gewesen. So. Aber weil der John Woo dann auf Amerika ist, hat man auch John Woo ein paar Drehbücher hergelegt und gesagt, so, wir haben da einen Star und wir machen jetzt zusammen einen Film. Und es tut nicht gut. Also kameratechnisch, inszenierungstechnisch ist das einfach ein bisschen, ich würde jetzt schon fast frech sagen, manchmal ein bisschen Bullshit. Und der Film, und das ist ironisch, einzig dann, wenn es mal richtig okay wird, ist es nämlich nicht der Action. Weil da ein Verlust von einem Kind, so viel Spoiler gebe ich, weil es ist eine Rachegeschichte und man merkt das schon auch vom Anfang an, eine Rolle spielt. Und dann kurz kann der Film wie Tonalität treffen, nämlich einen Verlust, wo jemand leidet, aber dann schießt er dann immer wieder wild nebendurch mit irgendwelcher poppeligen Action, die man tausendmal schon anders und besser hat gesehen. Und auch sogar im Action-Kino, eben auch physisch, der Joel Kinnaman ist eigentlich ein guter Schauspieler, er könnte physische Rolle, er könnte Action, aber das Drehbuch ist, sagen Sie jetzt vorsichtig, wirklich Schrott. Es ist Schrott und, einfach als Action-Film funktioniert dann nicht. Ich würde sagen,
Aber die Actionfilme, einfach mal so ein bisschen Hand aufs Herz, oder? Die vielen Actionfilme haben ja nicht, weiss nicht was für ein Drehbuch, oder?
Nein, aber ein Drehbuch, das einem Actionfilm gerecht werden kann, und dazu gehört für mich auch die Action, also die Kampfchoreografie. Weil das Drehbuch hat ja das in sich, weisst nicht, ich rede jetzt, wie du sagst, der Storyplot ist meistens eher sanft flach, aber die Inszenierung von Regie für die Action, was das Drehbuch ja auch hat.
Ja. Ist es denn nicht John Wick? Aber, hey.
Nein, das absolut nicht. Und ich würde nicht heranschauen, er empfiehlt sich nicht. Er hat kurze emotionale Momente, die okay sind, die gut sind, wo man das so abnimmt, das Leiden. Aber sonst ist sehr viel Selbstexposition, ich bin zu Frache und jetzt tue ich irgendwie Gangster verfolgen und killen und so. Aber alles auf einem nicht coolen Level. So, damit schließe ich, glaube ich, mein Rant. Jo.
Okay. Gut, und ich muss jetzt über Steve Martin reden. Aus zwei Gründen. Und einerseits habe ich seine Doku gesehen. Auf Apple TV Plus ist die auch. Und die ist wie zweiteilt, die Doku. Nämlich von früher. Und jetzt eigentlich von so ein die neuere Zeit, sage ich jetzt mal. Und ich habe den Steve Martin echt schon früh lernen kennen. Also so als Kind, wo ich so ein, zwei Filme von ihm habe gesehen habe. Und habe ihn eigentlich gerne gehabt. Jetzt ein bisschen verloren, ihn nicht mehr so gesehen. Und was ich aber überhaupt nicht gewusst habe, ist, dass der so ein bisschen, bevor er eigentlich eben Schauspieler ist worden, dass das einer der grössten und bekanntesten Stand-up-Comedians war zu Amerika. Hast du das gewusst?
Nicht, dass er so berühmt war zu seiner Zeit. Also Steve Martin, ich habe es noch gerade nachgelesen, weil man da schon im Vorfeld, ist ja jetzt 79, also der ist ja jetzt auch schon, eben, wie du sagst, fortgeschrittenen Alters. Und dass er eine Riesengrösse ist, haben ja viele, oder in Hollywood kennt man das von anderen, wo ja eben die Stand-up-Comedy zum Schauspieler wird. Aber jetzt der Martin, habe ich schon ein bisschen gewusst, dass er so gemacht, aber wie du sagst, so gross, interessant, ja.
Ja, also es ist wirklich, aber er hat ewig lang gehabt, bis er dorthin ist gekommen. Und das ist wirklich faszinierend, zeigt in dieser Doku, in diesem ersten Part drin. Er hat einfach sein Ding gemacht, oder? Und er hat dann Comedy gemacht, wo eben sonst noch niemand hat gemacht gehabt. Und das ist so ein bisschen, ja, manchmal schon ein bisschen geblödelt gewesen, oder? Hat dann immer so da die Luftballone aufblasen, aber wo man dann so Tierchen draus macht und so, Figuren, oder? Und hat die, meistens hat er dann noch einen irgendwie auf dem Kopf gehabt. Und auch lange haben einfach die Leute ihn nicht, ja, ist einfach niemand ihn schauen. Und der ist da von Club zu Club und ohne Zuschauer und hat natürlich auch ein Geldproblem gehabt oder das. Aber er hat einfach das weitergezogen, oder? Und seine Eltern sind natürlich überhaupt nicht happy gewesen. Aber er hat einfach gesagt, ich mache jetzt mein Ding. Und hat ihm dann natürlich schlussendlich recht gegeben. Er ist wirklich der grösste Stand-up-Comedian gewesen zu seiner Zeit. Und er hat dann echt plötzlich gesagt, so, ich mache das nicht mehr, jetzt habe ich genug von Stand-Up-Comedian und mache jetzt Filme. Und das ist dann echt so ein bisschen der zweite Part von dieser Doku, also die ist wirklich weit aufgeteilt in zwei Serien oder zwei Folgen, wenn du so willst. Und zeigt eben so ein bisschen die neuere Zeit. Was kennt man so ein bisschen wie ihm? Der Pink Panther hat er gespielt, Roxanne oder Three Amigos oder auch Plane, Trains and Automobiles, ich weiß gar nicht, wie der heisst auf Deutsch, mit dem John Candy, so ein bisschen, alles auch Comedy-Filme. Und jetzt kommen wir wieder zum ganz Aktuellen, hat er ja mega Erfolg mit der Serie Only Murders in the Building. Und das läuft auf Disney Plus. Hat jetzt die vierte Staffel aktuell gestartet. Und ich habe das auch nicht gekannt oder geschaut. Und ich habe jetzt die erste Staffel nachher geschaut. Und Ja, ich tue vielleicht da noch schnell, ganz kurz sagen, um was es geht. Ich habe die übrigens sehr gut gefunden. Und ja, also bin nicht der Einzige, darum gibt es jetzt schon 4 Staffeln. Und das sind vor allem 3 Hauptprotagonisten, die im Hochhaus leben, zumindest in der Stadt, Upper West Side in New York. Und zwar spielt noch mit der Martin Short, der übrigens ein sehr guter Freund ist von Steve Martin, also auch privat. Und Selena Gomez. Und die hören alle gleichen Podcast, so ein bisschen True Crime Podcast. Und nachher wird eben in ihrem Haus kommt jemand ums Leben und es wird evakuiert. Und dann treffen sich die 3 im Restaurant. Und weil denken, die aktuelle Folge ist rausgekommen von diesem True Crime Podcast, und sie alle zusammen hören sie, kommen sie so weit ins Gespräch. Mm. Und dann wird der Mord oder wird eben die tote Person, die dort aufgefunden wurde, sagt die Polizei, ja, das war Selbstmord gewesen. Wird nicht weiter behaftet. Und die 3, weil sie halt so ein bisschen in dem Podcast True Crime drin sind, sagen, wir glauben nicht, da ist irgendwie mehr dahinter. Und der Martin Short, also spielt eben der Oliver Putnam, und er ist so ein bisschen ein gescheiterter Theaterregisseur gewesen, früher jetzt auch, pensioniert. Und der wittert das ein bisschen und sagt, ja, wir müssen das jetzt inszenieren, wie wir das den Fall auflösen. Und komm, wir machen auch einen Podcast über das. Okay. Und sie fangen eben dann zu dritt eben den Podcast anfangen machen und gleichzeitig anfangen aufklären. Und ihr Podcast heisst eben Only Murders in the Building. Hm. Und genau, dann verfolgt man das eigentlich die ganze Zeit. Und ja, natürlich eben so ein bisschen witzig gemacht auf das Comedy. Ja, Comedy-Crime, kann man da sagen. Und ja, wirklich absolut empfehlenswert. Und eben, jetzt geht es dann weiter. Ja, bereits in die 4. Staffel rein. Gehört hast du auch schon, ja, oder, Tommy, von dieser Serie?
Ja, auch schon gehört. Und du hast mir jetzt noch viel mehr drauf aufgeschoben. Und ich habe dann auch noch gerade gesehen, dass dort auch mega viele Gaststars sind. Also Meryl Streep kommt dort sogar. Ja, absolut. Und so, Cara Delevingne, genau. Tina Fey, also Paul Rudd, also es kommen ganz viele aus Hollywood, ist Who is absolut, Who, ja, irgendwie noch drin vor, und ich denke...
Also jetzt immer mehr, ja, genau, schon in der ersten Staffel spielt der Sting spielt mit.
Okay.
Interessant, genau, und jetzt, ja, bei jeder Staffel sind da irgendwie zusätzliche Guest-Stars dazugekommen, ja. Ja. Und es geht schnell, also eine Folge geht eine halbe Stunde. Ja, das ist also schnell durchgeschaut, 10 Folgen pro Staffel.
Mm-hmm. Ja, es wird auch von den Kritikern wirklich gelobt, also man sieht so in den Metacritics, mm-hmm, dass es wirklich als so Crime-Comedy-Drama dass das so ein bisschen einen guten Vibe scheint zu haben. Also, wir denken, das ist...
Absolut, also mir hat es gefallen, aber es ist schon so gäbig, weißt du, ja, eine halbe Stunde so ein bisschen Comedy, also es ist auch nicht geblödel, also es ist auch, dann auch ein bisschen Spannung natürlich dabei, weil du willst auch wissen, was jetzt mit dem Fall sich auf sich hat, und darum, ja, absolut empfehlenswert.
Okay, ja, dann spannend, würde ich mir auch nochmal geben.
Yes. Das ist ein bisschen blöd, den musst du aufholen, gell?
Ja, das Staffeln, ist natürlich immer ein bisschen hart.
Jetzt aber auch noch nicht weiter, ja. Genau.
Wenn es sich lohnt und wenn es kurzwillig ist, dann kann man das vielleicht so zwischen reinschieben. Eben wie du sagst, kurze Folgen ist manchmal auch gäbig, weil dann kannst du so als Filler nehmen für zwischendurch. So.
Mhm. Mhm.
Genau.
Komm, wir machen noch weiter. Wir haben auch noch etwas zusammen, aber dann habe ich noch einen. Das, yes, ist, kann ich kurz machen. Das ist brandaktuell auf Netflix, ist das erst seit gestern draussen, also jetzt, wo wir aufnehmen, also jetzt, wenn ihr den Podcast gehört, erst ein paar Tage alt, nämlich Rebel Ridge auf Netflix. Ein neuer Film, wo so ein bisschen Thriller-Action-Crime ist. Und ich nehme es gleich vorweg, ich habe ihn recht gut gefunden. Für einen Netflix-Film, wo einfach, also der kommt nicht im Kino, einfach so ist rausgekommen. Und in den Hauptrollen ist der Aaron Peer, wo der Jerry Richmond spielt. Und er ist so ein, ja, so ein Martial Art Trainer, wo, ja, du siehst am Anfang so auf dem Velo zu fahren und dann fährt er von hinten ein Polizeiauto an. Mhm. Und dann die sind da filzen und auseinandernehmen. Und er hat recht viel Bargeld bei sich, weil er sein Cousin eine Kaution zahlen will, die festgenommen wurde. Das, das passiert alles in den ersten 5 Minuten. Kein grosser Spoiler. Und die Polizei nimmt ihm dort echt das Geld ab. Oder? So ein bisschen, natürlich unter der Begründung und so, aber das ist natürlich so ein bisschen ungerechtfertigt.
So wahrscheinlich, ja. Okay.
Und, ja, genau. Das findet er natürlich nicht gut, oder? Und auf dieser Polizeistation ist eben der Chief Sandy, gespielt von Don Johnson, wo da natürlich so ein bisschen der Gegenpart spielt. Oder? Und so fängt dann echt die Geschichte an und wird weitergetrieben. Und neu der Hauptrolle in ist Anna Sophie Robb, wo die Summer spielt. Und sie ist so ein bisschen in dieser Stadt dort so ein bisschen Gerichtshelferin. Und hilft dann eben an Terry, weil sie das dann natürlich auch so ungerecht findet, ja, hilft sie dann ihm da irgendwie zurechtkommen. Das, ja, ich tue jetzt da nicht Spoiler, wie es dann weitergeht. Ja, dass er wieder zu seinem Geld kommt, etc. Und es wird so langsam wird da die Spannung aufgebaut, oder? Es ist dann jetzt nur so die harte Action, die man könnte vermuten, so jetzt aus dem, so ein bisschen das Rache, oder?
So das Durchballer da, eben, die ganze Zeit. So
ja, ständig. Nein, überhaupt nicht. Sondern ja, es wird so ein bisschen langsam aufgebaut und die Spannung oder die Problematik wird so langsam immer so schön Schrittli für Schrittli eins mehr.
Es hat so Eskalationsstufen, wie du das jetzt beschreibst, ja, wo es so ja, das eine und das andere genau. Noch eins drauflegt. So
und du hast immer okay. Das Gefühl, eben der Jerry, eben gespielt vom Aaron Peer, ich hoffe, ich spreche das wieder richtig aus, und der hat eine richtig physische Präsenz. Ich weiß nicht, Präsent. Sie weiss nie, wie gross das da ist, aber er ist extrem muskulös und so, oder? Und ja, da ist immer das Gefühl, er flippt jetzt gegen aus, oder? Und so, und er hat sich dort so ein bisschen wie, ja gut, unter Kontrolle, sage ich jetzt mal. Aber irgendwann, ja.
Verjagt, du sagst, mal. Okay.
Ja, jetzt tue ich es auch nicht sagen, wie es dir ausgeht, okay. Aber eben die Eskalationsstufe, ja, die nimmt ja immer zu, oder? Ja. Und genau.
Ich habe noch, ja, noch schnell weggezogen auf der Grösse. Übrigens, ich habe es noch gerade schnell gegoogelt, muss ich so sagen, parallel. Er ist 1,91, ich bin auch noch grosser Mann, er ist 1 cm grösser. Also er ist gross, ja. Er hat auch die Bodypräsenz.
So richtig. Und so für einen Actionfilm, oder, was, es hat so ein bisschen neue Elemente drin, sind noch cool. Er ist zum Beispiel immer mit dem Velo unterwegs.
Ah, so trained, so ein bisschen.
Also du siehst, es ist schon am Anfang, ich fahre eben dort Velo, er ist immer mit dem Velo unterwegs. So, das ist noch so speziell so für einen Actionfilm.
Oder? Ja, ja, ja.
Genau.
Cool.
Also ja, gut schaubar oder bis sogar schaut sich gut. Wenn ihr Netflix heisst, schaut rein. Geht 132 Minuten. Eben ganz aktuell.
Super. Ja.
Yes. Jetzt haben wir etwas zusammen.
Genau, wir gehen da wieder zusammen. Vom Poor Things Regisseur haben wir da auch wieder ein neues Material. Ich bin nicht in Kino gegangen, ich habe es noch fast gemacht, aber das hat mir nicht gelangt. Und wir reden hier von Kinds of Kindness. Mittlerweile released auf Disney Plus, wo man schauen kann, im Abo. Der ist inkludiert und er geht ja auch satt die 2-3 Viertel Stunden. Muss man ja jetzt hier mal auch noch, dass man den ein bisschen verorten kann. Es ist ein langer Film. Ja, Plot möchte ich eigentlich auch selber gar nicht gross darauf eingehen, weil es ist relativ vielschichtig zwischen den Protagonisten, und es ist ja so, was man kann sagen, so drei Teile. Das hat so drei Parts oder so ein bisschen drei Stories im Film in, das kann man schon mal ein bisschen sagen, wo dann ganz unterschiedlich ausgearbeitet auch ein bisschen sind. Aber hier in den Hauptrollen Emma Stone, Jesse Plemons, William Dafoe, Margaret Qualley, also und auch Hong Chau, auch noch in der Nebenrolle. Also so ein bisschen auch, finde ich, Who is Who von Hollywood, auch Charakterdarsteller und Yorgos Lanthimos, oder das ja, ist so ein bisschen sein, sagen wir jetzt mal, sein Cast, oder, den er hat. Und ja, nur mal schnell vorweg, glaube, aber das ist noch eine Kritik, ich bin so ein bisschen schwer reingekommen in Kind of Kindness. Wie hast du das gehabt, Moski?
Ja, also es sind ja wie schon drei Geschichten, oder? Wo, also so ein bisschen anthologiemässig, wo da drinnen sind, oder wo da drinnen ist, und das fängt halt mit der ersten Geschichte an, und die gehen je, ja, was geht, 3-4 Stunden, oder, so eine Geschichte. Und es kommen immer alle Schauspieler vor, aber sie sind eher in der anderen Geschichte wie in der anderen Rolle. Oder? Und das habe ich eigentlich noch einen cleveren Twist ja, gefunden. Und gleichwohl hat es mir, ich muss jetzt sagen, jetzt bin ich schon wirklich in der Kritik der verschiedenen. Nein, ich spare mir das noch auf. Nein, ich bin eigentlich in der ersten Geschichte recht gut reingekommen, muss ich ehrlich gesagt sagen, oder? Aber es ist halt dann wie, weil du fährst wie neu wieder an, oder? Das war dann für mich das Problem gewesen, oder? Beim zweiten und beim dritten. Fährt dann ja wie halt der neue Film an, und dann musst du ja wieder wie neu reinkommen. Ich habe mehr mit dem Mühe gehabt, oder?
Für mich ist es einfach zu wenig, weißt du, so fluffig gewesen und die Eindringlichkeit, wo der Shock Value ein bisschen geringe, wo der Yorgos Lanthimos in seinen Filmen ja manchmal hat, auch ein bisschen explizite Darstellungen, Nacktheit oder ein bisschen Gewalt und Provokation. Es geht ja, eigentlich bei Kinds of Kindness ja so um Machtausübung und Manipulation. Und unter dieser Prämisse kann man, glaube ich, den Film ja so ein bisschen verorten. Also es ist Dark Comedy, so manchmal schon sehr so surrealistische Momente, wo der Film hat.
Ja, also ein bisschen die Abhängigkeit, wo jemand hat, aber in der Dominanz hin, oder? Wo jemand ganz klar irgendwie bestimmt, oder und die andere Person in dem wie abhängig ist. Oder?
Manipuliert, oder? Schlussendlich geht es also eben, wie du es sagst, so um die Manipulativität von Menschen und eben provokativ, nicht gerade wirklich kind, oder? Also nicht so nachsichtig, sondern eher so. Also, sehr schwarz und düster manchmal. Und es ist noch so komisch, manchmal ist der Film sehr seicht und dann will er so einen Dramatik erzeugen. Manchmal hat es für mich so einen Impact gehabt, wo er kann punkten, weißt, so, wo man denkt, oh, was ist jetzt das? Und das ist skurril, aber auf eine interessante Art. Und manchmal will er es ein bisschen erzwingen, die Spannung. Und dort holt er für mich manchmal so ein bisschen zu lernen. Also, jetzt kommt Spannung. Nein, ich habe so das Gefühl, wo ist sie? Also er will mit der Akustik oder etwas antönen, wo, ich weiß nicht, ob das bewusst ist im Film, weißt, dass er eine Dramaturgie aufbeschwören will, die für mich manchmal noch gar nicht da ist oder eigentlich auch fast noch zu wenig entsteht. Also,
ja, das, also das ist, die Akustik habe ich ganz schlimm gefunden.
Das ist komisch, weißt du, so wie deplatziert manchmal, gell? Oder, ja, oder hast du das nicht so
gesehen? Oder hast du nur so ein Klavier oder Ding, Ding, oder ein Giga, Ging, weißt du, so wie, ja. Und er hat das
so ein bisschen Horror-Vibes, was geben.
Ja, aber irgendwie, so ein ja, es hat im, ich weiß nicht mehr, in welchem, im Lobster oder im Favorite, ich glaube, es war im Lobster gewesen, wo er das so ein bisschen eingesetzt hat. Aber hier hat es jetzt irgendwie wie weniger gepasst, hat mich gedacht. Also der Sound, ja, und was mich eigentlich am meisten so ein bisschen gestört hat in dem ganzen Sinn, ist, ich habe, auch wenn wir vorhin gesagt haben, die, was so ein bisschen die Ober- Grundprämisse von diesem Film ist, habe ich dann doch das Gefühl gehabt, all die drei Filme haben wie zu wenig Überschneidung miteinander. So, weißt du, dass das wie alles zusammenpackst. Und ja, für das geht er dann definitiv einfach zu lang, oder?
Ich habe auch noch nachgelesen.
Ja, oder ich habe mir das, weißt du, wie mehr erhofft, oder? Dass die drei Filme dann mehr, ja, also vor allem inhaltliche einen Zusammenhang haben, weißt du? Und das hat mir, ja, am Schluss, wenn ich so drüber nachgedacht habe, hat das mir definitiv gefällt, oder?
Ja, weil ich habe im Vorfeld eben gelesen, dass wirklich der Yorgos Lanthimos und der Efit Misfilippo, die zwei Drehbuchautoren, also er, der auch mitgeschrieben hat, der Lanthimos, und die haben es geändert. Die haben, glaube ich, eine Geschichte gehabt und haben sie gefunden, ist es langweilig für sie, also machen wir doch gerade mehrere Geschichten in der Geschichte. Also, aber wie du es sagst, nennen, dass es dort zu wenig catchy ist und dass man es dann... Aber für mich, es hat Momente, wo er wirklich... coole Ideen umsetzt, oder provokativ eben mit dieser Manipulation. Man spürt doch ein bisschen seine provokante Vibes in Hollywood, dünkt mir, weil jetzt zum Beispiel andere Filme hat er für mich wirklich gut umgesetzt, wo eben es ist ja Skandalkino, ist es ja nicht insofern, aber es hat so ein bisschen den Vibe. Also Poor Things ist ja der Feminismus, den man da hat beleuchtet und auch so toxische Männlichkeit. Das hat ja uns beide, glaube ich, auch begeistert. Also das ganze Spiel drumherum, Surrealismus und schöne Stilbild, Sound. Absolut, ja. Das hat fast eine Stimmung gewesen. Und ich hätte mir das viel mehr gewünscht, dass er bei Kind of Kindness so ein Stimmungsbild in sich, wie du sagst, ein bisschen geschlossener hätte können präsentieren. Und es ist so fragmentiert. Oder, sage ich jetzt provokativ, fragmentierte Teile.
Genau, ich habe mir dann überlegt, oder er hat es gescheiter gemacht, wie letztes Jahr der Wes Anderson, der ja 4 so Kurzfilme hat gedreht, wo aber auch die Schauspieler die gleichen waren, oder? Mit dem Benedict Cumberbatch. Hey, ich habe das in einisch können, richtig sagen. Benedict Cumberbatch.
Die Stolper.
Ralph Fien. Und, oder der eben der Wes Anderson hat dann die 4 Filme gemacht, auch mit den gleichen Schauspielern, wo andere ja, ein bisschen Storys hatten. Natürlich ganz andere, die haben nicht weit zusammenhängend gehabt. Aber hier wäre das vielleicht eben ohne Variante gewesen, oder? Dass er einfach 3 wirklich halt Kurzfilme ja, rausholt, oder? Aber ja. Also darum, also...
Ja.
Ich würde nicht unbedingt her schauen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also, da müsst ihr gut drauf sein, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. ja, ihr, also Yorgos Lanthimos-Filme sind ja per se speziell, aber ja.
Ja. Also, ich würde im gleichen Schaubahn herheften, weil, wie gesagt, die Aussergewöhnlichkeit, auch wenn es jetzt nicht so gelungen ist, die hat der Gang noch ein bisschen, eben wenn man so ein bisschen auf gewisse Tonalitäten steht vom Lanthimos, kann das bedingt funktionieren. So würde ich es mal ein bisschen offen umschreiben, ja. Ja.
Gut. Dann kommen wir noch zum Letzten. Gell?
Ja, ich hatte am Schluss noch eine Empfehlung, aber ich glaube, du kannst da gerade einschwenken, ja.
Also, ja. Ja, also aktueller Film, den könnt ihr noch im Kino schauen. Und zwar Blink Twice. Und das ist das Regiedebüt von der Zoe Kravitz, der Tochter von Lenny Kravitz. Und hat er jetzt immer noch nicht gewusst, wer das ist. genau, sie spielt auch im aktuellen Batman die Catwoman. Das sagt mich vielleicht mehr. Und sie hat jetzt da das Regiedebüt gegeben mit Blink Twice. Und um was geht es in diesem Film? So ein kleiner Milliardär, der Slater King, gespielt von Channing Tatum, wo übrigens der Zoe Kravitz ihr verlobt ist, lässt ein so auf einer Insel, wo sein Anwesen ist, Blatter eben Trida, eingespielt von der Naomi Ackie mit ihrer Freundin. Und dort sind dann verschiedene Leute, die irgendwie Party haben, unter anderem der Rick, gespielt von Christian Slater. Und es fällt einfach an, dass so ein bisschen komische Sachen passieren. Und wo man dann merkt, irgendwie stimmt da irgendwie etwas nicht so ganz. Und ich gehe eigentlich nicht darauf ein, weil ich möchte das eigentlich nicht verderben. Es ist auch so ein bisschen Spoiler. Und das müsst ihr so ein bisschen selber erleben, so ein bisschen herausfinden, was da so ein bisschen komisch läuft. Und er hat eigentlich so eine Trigger-Warnung auch drin, weil es wird dann schon eher ein bisschen blutig gegen Schluss. Gewalt drin und wo da nicht für jeden Mann oder vor allem auch, und das muss jetzt wäre so ein bisschen Triggerwarnung, nicht für jede Frau
okay. ist. Also toxische Männlichkeit kann da, ist durchaus ein Thema, würde ich jetzt so auch sagen.
Nein, nicht unbedingt, es ist schwierig. Eben, okay. Es wäre auch gespoilert, aber ihr merkt ein bisschen, auf was dass es rausläuft. Und macht aber eigentlich sonst nichts Neues, der Film. Ich finde es trotzdem sehr beachtlich, was Zoe Kravitz hier mit ihrem Regiedebüt hat gemacht. Weil vor allem möchte ich hier herausheben, ist die Kameraarbeit. Die ist immer extrem nah auf den Leuten. Und das ein bisschen rausgesehen, auf wie nah das ist, dass sich das ein bisschen verdeutlichen kann. Ich habe ihn auf Englisch gesehen, mit deutschem Untertitel. Und sie tun alle zustören, den deutschen Untertitel auf die Seite über, dass er nicht mitten im Gesicht drin ist.
Ah, okay.
Also so nah ist die Kamera immer drauf. Und das passiert mehrmals. Und das ist wirklich extrem gut gemacht. Eigentlich die ganze Szenerie, die da aufgebaut wird, hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Und das, eben, wie gesagt, macht Zoe Kravitz eigentlich da sehr gut. Und hat natürlich dann auch so ein bisschen die Botschaften drin, auf was dass sie dann eben raus will. Der Milliardär, der Slater King, der hier so ein bisschen auf Elon Musk anspielt. Es hat aber dann auch so ein bisschen andere Symbole drin, wie zum Beispiel Schlangen, die vorkommen, wo eben auch so ein bisschen die Symbolik ja da sind, oder? Wo sehr clever eigentlich in das Ganze reingespielt ist worden, in das Drehbuch. Und auch die Schauspieler möchte ich eigentlich ein Kränzchen winden. Eigentlich eben auch Jane im Tatum, wo ich ja so ein bisschen aus sag mal, so ein bisschen Sunny Boy oder wo er da bekannt ist worden mit seinen Stripper-Rollen, die er hat, oder eben auch so ein bisschen comedy-mässig. Ja. Magic Mike, genau, oder bei Lost City, wo er so ein bisschen comedy-mässig irgendwie spielt. Und hier hat er eine ganz andere Rolle, die so ein bisschen ernster ist, und das macht er wirklich sehr gut. Muss ich, ihm da sagen, also er ist da auch wandelbar, hätte ich nicht so unbedingt erwartet, aber siehst, er hat es gut gemacht. Und auch der Christian Slater spielt da in einer guten Rolle, da ist so ein bisschen eine Nebenrolle, die er hat, aber immer wieder vorkommt, genau.
Okay. Yes. Also du würdest ihn durchaus auch empfehlen in diesem Fall?
Ja, absolut. Schaut sich auch so sehr gut,
Okay.
Aber läuft noch. Übrigens der Film hat eigentlich Pussy Island sollen heissen, ursprünglich.
Das ist Offense, hä? Ja, okay.
Ein bisschen Offense und jetzt eben auf Blink Twice. Und warum es Blink Twice heisst, das erfahrt ihr dann auch im Film.
Okay.
Also noch im Kino könnt ihr noch schauen, aber kommt dann sicher auch im Streaming. Jetzt machst du den Abschluss, Tommy.
Ich glaube, es ist Es ist zwar einerseits ein schöner, aber auch sehr emotionaler Abschluss, den ich hier möchte einwerfen möchte. Es ist nämlich ein Anime, das es schon länger gibt. Er ist nämlich 1988 entstanden, unter dem Label Ghibli vermarktet worden, weil ich darauf gekommen ist. Es geht hier um Grave of the Fireflies, sprich das die letzten Glühwürmchen auf Deutsch. Und der hat jetzt Netflix das Recht bekommen. Netflix wird den in 190 Länder bringen. Das ist ein Anime. Der Anime ist sehr emotional. Also hier eine Triggerwarnung. Und das ist eine sehr, sehr explizite Triggerwarnung, obwohl das ein Trickfilm ist. Der Film wird einen berühren und der Film nimmt einen stark mit. Es ist eine reale Geschichte, die man darauf findet. Das ist ein Bub mit seiner Schwester in Japan, der sich durch den Zweiten Weltkrieg schlägt. Und sie beide kämpfen in diesem Flur, auch die Eltern kämpfen dort, um zu überleben. Es ist ein sehr schöner Trickfilm-Anime, gleichzeitig ein sehr schockierender. Wie gesagt, also für all die, die, wenn es um Kinder geht, ein Problem haben, wenn es ein bisschen tragisch wird, hier Triggerwarnung, es ist nicht einfach, ihr werdet berührt werden. Ich bin extrem gesehen. Es ist einer von den Trickfilmen, die mich am meisten berührt hat. Und wenn ich heute noch Bilder sehe, wieder. Genau, und er kommt am 16. September auf Netflix, wahrscheinlich auch in der Schweiz, so wie es gerade aussieht. Also, es ist eine starke Empfehlung. Es ist ein Machwerk. Es ist ein Machwerk. Das wird sogar unter Psychologen diskutiert, Grave of the Fireflies. Also die Geschichte ist enorm und die Wirkung von diesem Anime ist nicht zu unterschätzen. Für all die, die schwere Geschichten mögen tragen, geben nicht den. Genau.
Ja, ich habe den noch nicht gesehen, muss ich sagen. Ich habe den weit oben in meiner Watchlist. Und gut, siehst du jetzt das, dass ich dann auf Netflix schauen kann. Netflix hat ja ein paar Rechte jetzt von den Ghibli-Filmen.
Genau, ja.
Sind ja schon ein paar dort verfügbar. Und ich habe eigentlich eben noch, ich habe nur Chihiros Reise ins Zauberland gesehen.
Ja.
Von den Ghiblis.
Ja.
Und genau, eben Fireflies wollte ich unbedingt schauen. Und wie die auch nachholen, ja. Ab dem, was? 18. September?
16. Ja,
nächste Woche.
16. geht's los.
Nächste Woche.
Und nicht eingeschwenkt, das ist natürlich eine Überlegung wert, da wir ja, also vor allem ich und auch der Mephisto, das ist sicher eine Überlegung wert, Ghibli Studios grandiose Animatrickfilme für jung und alt, jetzt Grave of the Fireflies, die letzten Glühwürmchen explizit für Erwachsene, aber es gibt auch sehr, eben wie du es gerade ein bisschen gesagt hast, sehr schöne Kinderfilme, Totoro, Chihiros Reise ins Zauberland, ein bisschen weit auch,
ja,
ein bisschen
gut,
Teenager, Chihiro ist schon mehr Teenager, würde ich mal sagen, aber auch Kind, so Teenager-Alter. Also es gibt durchaus, man muss es ein bisschen spüren, man muss die Altersempfehlung beachten bei Ghibli, weil sie zum Teil eben auch ein bisschen explizit und nicht einfach sind. Aber schön, schön zeichnet, schöne Werke, darüber könnte man jetzt wieder...
Ja, und eben auch einen Hintergrund,
genau,
ja, hey, wo es irgendwie drauf anspielen.
Genau. Ja, sehr emotional, sehr schöne Trickfilme, absolut. Ja, hey, lieber uns erhalten, ich schließe hier ab, wir geben das Wort Moski, habt es schön und hoffentlich auf einen goldigen Herbst und schöne Kino- und Filmmomente oder heim im Heimkino, im Serienformat auch. Wir bleiben dran, wir schauen mal. Moski, bis dann habe ich Schluss.
Ja. Ja, gut, dann mache ich da das ganz, ganz Finale. Wir haben es gesagt, Herbst kommt. Wir haben euch jetzt ganz viele Empfehlungen gegeben, die ihr könnt schauen könnt. Daheim im Streaming oder eben auch im Kino. Macht das und viel Vergnügen. Tschüss zusammen.
Tschüss.